Ich freue mich sehr, heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Ich bringe euch herzliche Grüße aus Frankreich mit. Ich bin zurzeit in Collonges an der Theologischen Fakultät in Frankreich und arbeite dort als Dozentin für Altes Testament und Hebräisch. Und meine Kollegen, die Studierenden, lassen euch herzlich grüßen. Ich habe ihnen erzählt, dass ich heute bei euch bin in München. Ich möchte mit einer kleinen Begebenheit beginnen, die sich vor einigen Jahren in den USA zugetragen hat. Und zwar hatte dort ein Feuerwehrmann einen Menschen aus einem brennenden Haus gerettet, hatte jedoch durch diese Rettungsaktion sein Gesicht so entstellt, dass er so entsetzt gewesen ist über diese Entstellung seines Gesichts, dass er sich zurückgezogen hat in eines der Zimmer seines Hauses und er kam aus diesem Zimmer nicht mehr heraus. Er hat sich dermaßen geschämt und sich in diesem Zimmer eingesperrt, jeden Tag. Und seine Frau war sehr verzweifelt, weil sie gespürt hat, dass sich ihr Mann zurückzieht, sich entfremdet. Sie hat jeden Tag an seiner Türe geklopft, sie hat ihn jeden Tag gebeten, herauszukommen und hat ihm jeden Tag gesagt, dass sie ihn trotz dieser Entstellung, trotz dieses vernarbten Gesichtes liebt und dass es ihr nichts ausmacht, dass er so entstellt ist. Aber ihr Bitten hat nichts genützt, da war nichts zu machen, da kam kein Retour aus dem Zimmer. Nur Schweigen, nur Stille, nur ein sich zurückziehen, da war nichts zu machen. Und eines Tages hat sie ein Bild ihres Mannes mit diesem entstellten Gesicht genommen und ist zu einem Schönheitschirurgen gegangen. Und als sie dann dran war, hat sie gesagt, Herr Doktor, schauen Sie, das ist mein Mann. Und der Arzt hat gesagt, ja, ich schaue mal, was ich für ihn tun kann. Und sie sagt, nein. Ich möchte, dass Sie mein Gesicht so entstellen wie das Gesicht meines Mannes, damit er mir endlich glauben kann, dass ich ihn lieb habe. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Schönheitschirurg das natürlich nicht gemacht hat. Das ist klar, das geht nicht. Aber die Geschichte hat ihn dermaßen bewegt, dass eine Frau für ihren Mann bereit ist, ihr Gesicht entstellen zu lassen, um wieder so zu sein wie er, dass er gesagt hat, ich werde mit Ihnen einmal nach Hause gehen und schauen, was ich mit Ihrem Mann machen kann. Und er kam tatsächlich zu dieser Frau nach Hause und hat an die Tür geklopft. Da war wieder nur Schweigen an diese Zimmertür. Und dann hat er diese Geschichte erzählt. Dann hat er diesem Mann erzählt, was seine Frau für ihn hat tun wollen. Und da war dann seit langer, langer Zeit das Drehen des Schlüssels im Schloss zu hören. Das hat ihn dann doch bewegt, wieder Kontakt zu suchen zu anderen Menschen. Wir glauben an einen Gott, der auch ein Mann mit entstelltem Gesicht ist. Als sein Gesicht entstellt wurde, da hatte er keinen Raum, in den er sich hätte zurückziehen können. Da hing er öffentlich am Kreuz und da hat er gezeigt, wie sein Vater ist. Dass er bereit ist, bis ans Ende den Menschen zu lieben, Verantwortung zu tragen und sein Leben zu lassen. Und der Prophet Jesaja sagt, dass sein Gesicht so entstellt gewesen ist, dass man sein Gesicht von ihm abgewandt hat. Der Mann mit dem entstellten Gesicht, der am Kreuz hängt und sich nicht beklagt. Aber heute Morgen geht es mir nicht um das Neue Testament, aber doch um diesen Mann, um diesen Gott, der sich bereits im Alten Testament offenbart und sagt, wie er ist. Und ich möchte mit euch heute Morgen einen Text betrachten, der meist zitierte Text in der ganzen Bibel ist. Die Autoren der Bibel zitieren diesen Text unermüdlich oder bearbeiten ihn neu, zitieren einen Teil dieses Textes. Und dieser Text findet sich im zweiten Buch der Bibel, im Buch Exodus und dort in Kapitel 34. Und das sind die Verse 6 bis 7. Ich möchte ganz kurz den Kontext ablichten, damit wir da im Bilde sind. Mose, der mit Gott Israel aus Ägypten führt oder führen soll, er möchte Gott sehen, er möchte wissen, wer Gott ist. Und Gott sagt, du kannst mir nicht persönlich begegnen, wir können uns nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, aber ich werde dich in einen Felsspalt stellen und dort werde ich mich dir zu erkennen geben. Und dann kommen diese Worte. Ich werde sie jetzt lesen. Wir sind auf dem Berg mit Mose, Kapitel 34, Buch Exodus. Und hier heißt es dann, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und aufgrund dessen, was Mose hier hört, neigt er sich eilends zur Erde und betet an. Ich habe hier die Luther-Übersetzung gewählt. Ich werde da im Hebräischen ein paar Anmerkungen machen. Ich würde den Text hier anders übersetzen. Der erste Teil, Yahweh, Yahweh oder der Herr, Herr. Und im Hebräischen habt ihr hier den persönlichen Namen Gottes. Und das ist eine gute Nachricht. Gott hat einen Namen. Und der Name ist persönlich. Gott ist ein Titel. Aber hier haben wir es mit dem persönlichen Namen Gottes zu tun. Und wenn man etwas zurückblättert nach links im Buch Exodus, dann gibt sich Gott Mose bereits am brennenden Busch zu erkennen und sagt, ich bin der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Was ich bin, werde ich sein. Und genau dieser Gott, den ich jetzt einmal Yahweh nennen, Yahweh wäre ein persönlicher Name, der Herr ist ein Titel, aber dieser Gott offenbart sich hier. Er ist persönlich und das ist eine gute Nachricht. Der Name steht für Identität, für das, was jemand ist in der Antike. Name hat da eine ganz, ganz große Bedeutung. Und jetzt gucken wir ein wenig in diesen Namen hinein und haltet im Gedächtnis, dass in der Antike auch die Reihenfolge wichtig ist. Das heißt, die Zutat, die an erster Stelle steht, die hier ganz groß hervorgehoben wird, ist wirklich das, was so die Grundhaltung Gottes uns gegenüber ist. Und hier der erste Teil, Gott barmherzig und gnädig. Gott barmherzig und gnädig. Haltet auch im Gedächtnis, dass die Götter in der Antike launisch sind, egoistisch sind und dass man sie unbedingt besänftigen muss. Einem Gott in der Antike begegnet man nicht gerne, wenn er ungelaunt ist. Aber hier haben wir einen Gott, der sagt, barmherzig. Und im Hebräischen habt ihr hier einen Begriff, Rahum, der die Liebe, die eine Mutter zu ihrem Kind empfindet, zum Ausdruck bringt. Ganz interessant, die erste Zutat, die wir hier im Gottesnamen oder in dem, wie Gott ist, haben, kommt von einer Frau, ist ein weiblicher Begriff. Die Grundhaltung, die Gott jedem Menschen, der in diese Welt hineingeboren wird, hat, ist die Liebe, die eine Mutter zu ihrem Kind hat, die nicht gebrochen werden kann. Und später sagt der Prophet Jesaja, wenn auch eine Mutter ihr Kind vergessen würde, was leider in unserer Welt auch passiert, ich will dich nicht vergessen. Diese Liebe, die Gott zu jedem Menschen hat, die so eng ist, so intim ist, dass kein zweiter Mensch diese Liebe hätte haben könnte. Die Grundhaltung, die Gott uns gegenüber hat, ist diese Barmherzigkeit. Jemand, der unsere Geschichte kennt, der sie liest, der sie versteht. Ich bin, der ich bin. Was ich bin, werde ich sein. Barmherzig. Gnädig. Chanun im Hebräischen. Das ist jetzt ein Verb. Gnädig sein. Ein Gott, der nicht nur liebt oder Liebe ist, sondern der auch etwas tut. Liebe ist ein Verb. Und dieses Chanun, dieses Gnädigsein habt ihr zum Beispiel in Exodus 22, wo Gott sagt, wenn du jemandem einen Mantel nimmst als Pfand, dann musst du ihm diesen Mantel am Abend zurückgeben, damit er schlafen kann, damit er nicht kalt hat. Und der Text sagt, wenn du das nicht tust, dann wird dieser Mensch, dem dieser Mantel gehört, zu mir schreien und ich werde ihn erhören, so sagt Gott, denn ich bin Chanun, ich bin gnädig. Zweite Zutat, barmherzig und gnädig, ein Gott, der etwas tut, der liebt, dessen Liebe sich ausdrückt. Nächste Zutat, geduldig. Viele Übersetzungen haben hier langsam zum Zorn. Im Hebräischen steht hier, er hat eine lange Nase. Langsam zum Zorn. Nicht, wenn man den Zorn zurückhält, hält man die Luft an. Oder muss sie auch ausatmen, damit man wieder runterkommt. Er ist geduldig. Gott ist nicht launisch, wie die anderen Götter im Orient. Und um ihn zu ärgern, ich sage das mal so, muss man hart arbeiten. Er ist geduldig. Und ich möchte mit euch einen Targum lesen, das ist eine aramäische Übersetzung des Alten Testaments, der besagt, Gott ist geduldig, der den Zorn weit von sich rückt und Barmherzigkeit nahe bringt. Er ist barmherzig und gnädig. Aber wir müssen auch zugeben, dass der Zorn mehr als 600 Mal im Alten Testament in Bezug mit Gott erwähnt wird, es nicht wegzudiskutieren. Aber wir wissen auch, weil wir in dieser Welt leben, dass es Dinge in unserer Welt gibt, auf die man mit Zorn reagieren muss, ist man emotional gesund und reif. Und Gottes Zorn, ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht, ist sein steter, unermüdlicher, beharrlicher, kompromissloser Widerstand gegen das Böse in all seinen Formen und Manifestationen. Gott ist gegen Unterdrückung. Gott ist gegen Gewalt. Gott ist gegen Lüge. Gott ist gegen Missbrauch. Es gibt Dinge in der Welt, auf die man mit Zorn reagieren muss, ist man emotional gesund und reif. Und ich glaube, dass dieser Gott geduldig ist bis ans Ende, in dieser komplexen Wirklichkeit, in der wir sind, die wir nicht durchschauen können, auch nicht wirklich erklären können. Aber er wird niemals ein Komplize des Bösen werden. Seine Liebe sieht, sie ist nicht blind. Und ich glaube, wir möchten einen Gott, der das wirklich kann, der wirklich unterscheiden kann zwischen dem, auf das man wirklich mit Zorn reagieren muss und dem, wo noch Hoffnung da ist, wo noch wachsen kann, was wachsen kann. Unser Zorn, unsere Wut ist oft ungerecht. Aber Gott oder dieser Jahwe, der sich hier offenbart, der hat einen Plan, der das Chaos in einer gebrochenen Welt wieder ins Lot bringen möchte. Und auch wenn das schwer zu verstehen ist, manchmal in der persönlichen eigenen Lebenssituation oder wenn man in die Welt hinausblickt, die im Chaos versinkt, die schmerzt, so glauben wir, dass dieser Gott das wirklich kann, dieses Chaos einer gebrochenen Welt wieder ins Lot bringen. Und nicht nur das Chaos einer gebrochenen Welt, sondern auch vielleicht mein persönliches Chaos, das da ist. Barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Und auch hier ist die deutsche Übersetzung wieder etwas einfach. Oder im Hebräischen ist das erste Wort, das hier mit Gnade übersetzt wird, unübersetzbar. Das Wort könnte auch mit unfehlbarer Liebe übersetzt werden, mit Bundestreue, mit Gnade. Ein Begriff, der alle positiven Eigenschaften Gottes beinhaltet. Und hier heißt es erst von großer Gnade, von großer Chesed und Treue. Der zweite Begriff ist auch fast unübersetzbar. Eigentlich meint er Wahrheit, Festigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Treue, Beständigkeit. Mit anderen Worten, wir haben einen Gott, der jedem Menschen treu ist bis ans Ende, der vertrauenswürdig ist, der fest ist, der authentisch ist, der sich selbst treu bleibt. Und ich habe vor einiger Zeit mit einem Kollegen aus der französischen Schweiz geredet, der gesagt hat, wir leben in einer Zeit, in der die Treue einem anderen Menschen gegenüber oder die Treue, die man uns gegenüber erweist, nicht mehr gegeben ist. Heutzutage weiß man nicht, wenn man eine Beziehung anfängt, ob die lange geht. Treue ist in alle Brüche oder in alle Stücke zerbrochen, in die sie zerbrechen kann. Und er hat mir gesagt, wir erleben einfach, dass wir Menschen daran krank werden. Daran krank werden. Das Fehlen von Treue macht uns krank. Und wir sehnen uns nach einem, der uns wirklich treu ist oder nach einer, die uns wirklich treu ist. Wir brauchen diese Beständigkeit. Wir brauchen das Wissen, dass man sich auf den anderen verlassen kann. Und wenn das wegbricht, dann macht das etwas mit uns. Und der Text sagt uns hier, dieser Gott ist von großer Gnade und Treue, von Festigkeit, der bleibt. Der bleibt, egal was passiert. Und im Hebräischen gibt es keine ausdrucksvolleren Worte als diese beiden Worte. Diese beiden Worte in Kombination, stärker geht's nicht. Gnade und Treue. Der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, der Tausenden Gnade bewahrt. Und da kommt das Wort Gnade, dieses unübersetzbare Wort Chesed, wieder. Und in der hebräischen Literatur ist die Wiederholung wichtig. Wenn irgendein Wort wiederholt wird, dann ist das unglaublich wichtig. Und hier wird dieses Chesed, dieses unübersetzbare Wort, diese unfehlbare Liebe, die Bundestreue, die Gnade, die wird hier gleich zweimal ganz kurz hintereinander erwähnt. Das heißt, das ist hier zentral. Ein Gott der unfehlbaren Liebe, eine Liebe, die sieht. Keine blinde Liebe, so wie wir sie oft am Anfang zumindest kennen, die über alles hinweg sieht und alles annimmt. Nein, er sieht, er liest, aber er liebt. Trotzdem. Tausenden bewahrt er diese Gnade. Tausenden. Und dort, wo das Verb bewahren steht, da habt ihr den Wächter. Er wacht darüber, dass diese Gnade auch wirklich bewahrt wird. Und er vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Warum verwendet hier der Autor drei Begrifflichkeiten für Sünde? Eine hätte gereicht, aber hier haben wir Missetat, Übertretung und Sünde. Alle Begrifflichkeiten, die es im Hebräischen gibt, um von Sünde zu sprechen, und er vergibt. Und im Hebräischen habt ihr da ein Partizip, also er ist vergebend. Das ist eine Grundhaltung, die Gott hat. Er vergibt. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich bin. Er vergibt. Und im Hebräischen habt ihr hier bei vergeben eigentlich tragen, er trägt. Derjenige, der vergibt, auch wenn der andere vielleicht nicht mal um Vergebung gebeten hat, trägt. Er zahlt mit etwas. Ist bereit. bereit zu tragen. Diese Verletzung zu tragen, die er sich zugezogen hat. Und hier haben wir einen Gott, der sich Mose offenbart, der sagt, ich trage das, ich vergebe. Und jetzt weiche ich ein bisschen von der Luther-Übersetzung ab. Luther sagt hier, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht heim die Missetat. Ich persönlich übersetze hier, der den Schuldigen nicht für unschuldig hält. Der den Schuldigen nicht für unschuldig hält. Mit anderen Worten, wir haben hier schon eine ganze Liste von Grundhaltungen, die Gott jedem Menschen gegenüber hat. Barmherzig, gnädig, unfehlbare Liebe, Treue, Beständigkeit, Vertrauenswürdigkeit, der diese Gnade bewahrt, aber der niemals einen Kompromiss mit dem Bösen machen wird, niemals. Er wird niemals ein Komplize des Bösen sein. Den Schuldigen, der schuldig bleiben möchte, den wird er nicht für unschuldig erklären. Das wird er nicht machen. Er liebt den Menschen von ganzem Herzen, jeden. Aber jeder hat auch seine persönliche Freiheit, seinen Weg zu gehen. Und er wird das respektieren. Und wir wissen, dass Freiheit eines der schwersten Dinge ist, die uns Menschen aufgegeben ist. Denn die Freiheit des anderen zu respektieren, seine Wahlen, die er trifft, zu respektieren, das kann wehtun. Gott liebt den Menschen von ganzem Herzen, aber er wird niemals ein Komplize des Bösen sein, niemals. Und wenn es jemanden gibt, der wirklich zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, was für uns gar nicht so einfach ist, was ist denn gut? Was ist denn böse? Dieser Gott kann es. Und er wird sich niemals mit dem Bösen verbünden. Und dann dieser Satz, der uns etwas aus der Bahn wirft. Er sucht die Missetat der Väter heim bis ins dritte und vierte Glied oder bis in die dritte Generation. Das wirft uns natürlich aus der Bahn, heute im 21. Jahrhundert. Kontrast, 1000 Generationen, denen er Gnade bewahrt, 3 bis 4 Generationen, an denen er die Missetat der Väter heimsucht. Und in der Mitte die Vergebung. Er vergibt all das, was vergeben werden muss in einer gebrochenen Welt. Und ich glaube, dass dieser Satz hier 3 Dimensionen hat. Und von einem Gott spricht, der nicht aufgibt, bis wir alle frei sind von unseren Dämonen, von unserer Geschichte, die uns zu schaffen macht. Seien sie in unseren Familiengeschichten oder in unserer persönlichen Geschichte verankert. Erste Dimension, das, was die Väter anstellen, hat Auswirkungen auf die Kinder. Wir leben in einem ganz sensiblen Beziehungsgeflecht als Familie der Menschheit. Das, was ich tue, hat Auswirkungen, ob ich es möchte oder nicht. Und wenn die Eltern Drogen nehmen, wird das Auswirkungen haben auf die Kinder. Ob die Eltern das wollen oder nicht. Das, was die Väter anstellen, hat Auswirkungen auf die Kinder. Und jede Familie, zweite Dimension, jede Familiengeschichte ist von der Sünde angegriffen, ist dysfunktional. Ich verwende mal diesen Begriff. Meine auch. Jede Familiengeschichte. Irgendwo hinkt sie. Und dieser Text möchte sagen, Gott gibt keinen Menschen auf, uns nicht auf, bis wir aus diesen Fängen raus sind. Er lädt uns ein, zu wachsen, rauszugehen, einen kleinen Exodus zu leben aus unseren eigenen, vielleicht dysfunktionalen Familiengeschichten oder der persönlichen dysfunktionalen Geschichte. Er gibt nicht auf. Und wir können mit diesem Gott aus diesen Strukturen, in denen wir uns verfangen haben, die destruktiv sind, rauskommen. Das wird Zeit brauchen. Da müssen Wunden heilen. Da muss nachgedacht werden. Aber wir können diese Strukturen mit Gott entlarven und mit der Befähigung Gottes mit diesen Dingen brechen. Ich sagte vorhin, dass das der meistzitierte Vers ist in der Bibel, von all den biblischen Autoren. Und in der jüdischen Tradition hat man hier noch ein Merkmal hinzugesetzt, nämlich den eifernden Gott, der dann in Vers 14 auf die Textbühne kommt. Ein eifernder Gott, ein leidenschaftlicher Gott, ein hingebungsvoller Gott, für den wir geschaffen worden sind, der sich für uns einsetzt. Jetzt zu uns. Aus biblischer Perspektive und aus der Perspektive des Bundes trägt jeder von uns den Namen Gottes. Dieser Name ist über uns als Volk Gottes ausgerufen. Überall, wohin wir gehen und überall, wo wir sind, tragen wir diesen Namen. Yahweh, Yahweh, barmherzig und gnädig, geduldig, von großer Gnade und Treue vergebend, niemals ein Komplize des Bösen oder der Sünde, dem Menschen leidenschaftlich hingegeben. Die Frage stellt sich, inwieweit bin ich denn in meinem Leben barmherzig, gnädig, geduldig, treu in meinen Beziehungen, vergebend, taktvoll, sehend, bewusst im Widerstand gegen das Böse in all seinen Formen und Manifestationen, die Freiheit des anderen achtend, den anderen sehend, ohne dabei natürlich meine Würde zu verlieren. Jeder Mensch soll seine Würde bewahren, keiner ein Sklave des anderen werden, nein. Wo trage ich diesen Namen oder inwieweit trage ich diesen Namen in meiner kleinen menschlichen Sphäre? Nicht, weil ich könnte, sondern weil ich diesem Gott begegne und zu seinem Bilde geschaffen wurde und er einen Weg geebnet hat, auf dem ich wieder zu dem werden kann, was ich eigentlich hätte sein sollen. Ich glaube, ich persönlich versage da. Geduldig. Bis zu einem gewissen Grade, ja. Barmherzig, gnädig. Und ich merke, dass ich auf den Berg muss wie Mose. Und diesen Gott bitten möchte, das alles in mich reinzulegen. Wir haben vorhin von diesem Mann mit entstelltem Gesicht geredet und auch von diesem Gott geredet, der ein entstelltes Gesicht hatte am Kreuz. Und ich möchte ein Zitat dieses Verses aus dem Neuen Testament hier anbringen. Ein sehr bekanntes aus dem Johannesevangelium. Johannes 1, Vers 14, wo es heißt, und das Wort, dass er bei Gott war und Gott ist. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Und jetzt das Zitat, voller Gnade und Wahrheit. Mit anderen Worten, da Chesed Emet, voller Gnade und Treue, hat Luther in Exodus 34 übersetzt, aber das ist ein Zitat, Exodus 34. Voller Gnade und Wahrheit. Mit anderen Worten, Jesus ist dieser Gott, der sich Mose am Sinai offenbart. Er kommt und er zeigt, wie Barmherzigkeit und Gnade und Geduld und Treue und Takt und innere Größe in einer gebrochenen Welt gelebt werden können, in Verbindung mit dem Vater. Jesus ist Yahweh. Und wenn der Hebräerbrief sagt, dass der Hohepriester treu und barmherzig ist, dann ist das wieder eine Anspielung auf Exodus 34. Jesus, der unter uns lebt, taktvoll, im Widerstand gegen das Böse, barmherzig, gnädig, geduldig, treu in seinen Beziehungen, die Freiheit des anderen achtend, den anderen sehend, unendlich frei. Er hat sich nicht über das, was andere von ihm gedacht haben, definiert, war frei, hat niemals seine Würde verloren und er hat uns diesen Namen vorgelebt. Und ich möchte uns einfach einladen, zu Beginn dieses Jahres uns mit diesem Gott auseinanderzusetzen und zu sagen, ich möchte diesen Namen leben in meiner kleinen Sphäre, befähigt von Gott. Und ich glaube, dass wir genau jetzt in diesem Augenblick an diesem Punkt der Menschheitsgeschichte das brauchen. Die Gesellschaft wird zerrissen von Hass. Die Camps, die sich bilden, die Streitereien, die da sind. Ich glaube, wir brauchen Menschen, die diesen Namen leben, für die das Priorität hat. Wo es nicht so um die Kleinigkeiten geht oder um die man sich wirklich zerreißen kann. Nein, die sagen, wir dürfen das leben. Diesen Takt, den Gott hat. Barmherzig, geduldig, zuhörend. Aber trotzdem wir selbst bleiben. Das ist wichtig, dass man weiß, wer man ist und an was man glaubt, an wen man glaubt. An wen glauben wir denn? An diesen Gott hier, der sich Mose offenbart auf dem Berg, aber der in unsere Welt hinabgestiegen ist, der nicht da oben geblieben ist auf dem Berg, der runtergestiegen ist und der sein Gesicht hat entstellen lassen, am Kreuz hängt, geduldig bis ans Ende, barmherzig bis ans Ende, vergebend bis ans Ende, taktvoll bis ans Ende. Und weil er da am Kreuz hängt, zeigt auch, dass er niemals ein Komplize des Bösen geworden ist. Was immer uns an Bösem zustößt in dieser Welt, kommt nicht von diesem Gott. Er ist dieser Gott, dem wir unser Vertrauen schenken dürfen. Und ich persönlich bin sehr dankbar, dass er so ist, wie er sich hier offenbart. Und dass er mein vollstes Vertrauen wirklich verdient. Und dass er da ist. Und zwar bis ans Ende der Welt, wo dann ein Bruch sein wird in der Menschheitsgeschichte, wo das Böse tatsächlich zum Ende gelangt und die Menschheitsgeschichte anders weiterläuft. In einer guten Welt. Mit diesem guten Gott. Und ich wünsche euch die Geduld und auch vielleicht die Entscheidung im Herzen, diesem Gott Tag für Tag zu begegnen und immer mehr zu werden, wie er ist. Gott segne uns alle, wir brauchen diesen Gott. Amen. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass du unser Vater bist, mit dem unsere Geschichte beginnt. Hab Dank, dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, der unser Bruder geworden ist, der jedem so nahe geworden ist, wie es kein zweiter Mensch sein könnte. Und ich bitte dich einfach heute Morgen, dass du uns befähigst, trotz unser deinen Namen zu tragen, damit andere sehen, dass Barmherzigkeit, Gnade, Treue, Geduld, Vergebungsbereitschaft, Takt, innere Größe noch möglich sind, selbst wenn alles vielleicht um uns herum wegbricht. Und dass wir in dir Sicherheit finden, einen Anker finden, der die Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte sich bewährt hat, der den Menschen mit Würde ausstattet, ihnen Freiheit erhabenen Hauptes gehen lässt, durchs Leben gehen lässt. Und ich danke dir einfach für das, für denjenigen, der du bist. Sei mit jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist, mit all denen, die vielleicht zuhören, über Internet oder später zuhören werden, sei mit jedem Einzelnen und schenk uns deine Gnade. Im Namen Jesu. Amen.